die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Der Predigttext, der heute, für heute vorgeschlagen worden ist, steht geschrieben im Buch Kohelet oder Prediger im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 15. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel, unter der Sonne hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit. Aufhören zu umarmen, zu liebkosen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, zuallererst legen wir dir unsere Kinder und die Martina und die Mitarbeiter ans Herz und bitten dich, segne du ihren Dienst, segne du all die Kleinen, lass sie deine Liebe erfahren. Auch für uns bitten wir, dein Wort ist ein Lebenswort der voll Weisheit. Mach unsere Herzen bereit für dein Wort und gib jedem von uns ein Wort für unser Leben. Amen. Liebe Gemeinde, in den Tagen vor dem Jahreswechsel ist es so, wenn man draußen rumgeht, trifft man Bekannte und man wünscht sich gegenseitig ein gutes neues Jahr. Das wünsche ich euch auch. Viel Erfolg Und das Wichtigste natürlich. Gesundheit, richtig, ja. Das darf nicht fehlen. Warum sprechen wir diese Wünsche aus? Vielleicht, weil ein neues Jahr beginnt. Ist zwar von Menschen festgelegt und es ist ein neuer Abschnitt. Vielleicht auch, weil wir dem Gegenüber ja alles Gute gönnen. Vielleicht auch, weil wir die Zukunft nicht beeinflussen können. Es aber gern täten. Ich will dann die dunklen, die negativen, die leidvollen Seiten des Lebens ausblenden und dem Gegenüber nur das Beste, das Gute wünschen. Aber das Leben ist nicht so. Unser Predigttext blendet hier im Prediger nichts aus. Er zeigt uns, wie das wirkliche Leben des Menschen ist, woraus es besteht. Er zeigt uns das reale Leben. Alles hat seine Zeit. Im ersten Abschnitt unseres Textes zeigt der Prediger in 14 Gegensatzpaaren die Realität der Lebenszeit des Menschen unter der Sonne. Zum wirklichen und ganzen Leben eines Menschen gehören helle und dunkle Seiten. Und diese wechselnde Abfolge, die er hier anführt, von positiven und negativen Dingen zeigt, dass nicht einmal ausgemacht ist, was zuerst kommt. Weil die menschliche Wahrnehmung sich üblicherweise stärker auf das als negativ Empfundene konzentriert, werden auch eher die negativen Erfahrungen mehr wahrgenommen. Und dieser Abschnitt wird als belastend empfunden. Der Mensch scheint den Schicksalsmächten hilflos ausgeliefert zu sein. Es scheint nur den Fatalismus, die Resignation, die Schicksalsergebenheit und das Grübeln auf der einen Seite zu geben oder aber das Leben in vollen Zügen zu genießen und nichts auszulassen, alles auszuleben, um ja nichts zu verpassen. Hier mündet häufig eine Maßlosigkeit, eine Selbstüberschätzung, eine Selbstzerstörung. Und das sehen wir auch an berühmten Menschen, an den Schauspielern, wie ihr Leben sich abspielt, an den Musikern, die Erfolg haben, wo viele von ihnen landen. Die Erfahrung der Unverfügbarkeit, des Nichtmachbaren, das ist die Folge davon. Der Mensch ist nicht der Herr seiner Zeit. Er hat nicht alles im Griff. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Meine Zeit steht in Gottes Händen, in deinen Händen. Das ist auch die Überschrift von dem, was nun folgt. Der erste Teil allein gesehen ist entmutigend, frustrierend. Was kann man damit anfangen? Aber der Prediger lenkt unseren Blick im zweiten Abschnitt in eine ganz andere Richtung, nämlich auf Gott selber und auf die Ewigkeit. Gott selber ist ja der Anfänger und Vollender unseres Lebens und auch unseres Glaubens. Und in diesem zweiten Abschnitt kann man drei Dinge wahrnehmen. Es sind drei Themenbereiche, die uns der Prediger hier zeigt. Erstens, Alles kommt aus Gottes Hand. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit abmühen, damit plagen. Die Arbeit ist eine mühsame Aufgabe, die Gott uns Menschen gegeben hat. Alle Widrigkeiten des Lebens und genauso alle wohltuenden Erlebnisse haben letztendlich Gott zur ersten Ursache. Wir sind keiner chaotischen Schicksalsmächten ausgeliefert, sondern wir haben es mit dem einen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu tun. Und dieser will uns nicht quälen. Seine Schöpfungsordnung, alles, was von ihm kommt, ist gut und sogar schön. Die Arbeit, da sehen wir an der Arbeit, ist nicht nur mühsam, nicht nur eine Plage. Sie gibt unserem Leben auch Sinn. Sie kann bei aller Mühe auch Freude bereiten. Sie kann sogar schön sein. Denkt einmal nach über eure Arbeit. Es gibt Momente, wo du dich freust über das, was du gemacht hast, wo du es schön und gut findest. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Wir kommen ja aus Gottes guter Hand und wir tragen in unserem Herzen ein Stück Ewigkeit, ein heiliges Heimweh, eine Sehnsucht nach der Ewigkeit. Das kommt daher, dass wir im Unterschied zu der übrigen Schöpfung als Gottes Abbild, als Gottes Ebenbild geschaffen wurden und in eine persönliche Beziehung zu Gott gestellt sind. Das Paradies ist verloren. Aber die Beziehung, die Gott zu seinen Geschöpfen hat, die bleibt. Gottes Beziehung zu den Menschen bleibt. Und die Stellung des Menschen ist ja auch klar. Wir sind nicht Gottes Ratgeber. Wir geben Gott keine Anweisungen und Ratschläge. Selbst unserem Verstehen sind Grenzen gesetzt. Wir sind und bleiben Gottes Geschöpf und dürfen in unseren menschlichen Dimensionen leben und müssen auch gar nicht alles verstehen und begreifen. Wir können aber zu einer Ruhe finden, zu einem Frieden kommen, wenn wir in unsere Endlichkeit, unsere Unvollkommenheit, ebenso unsere Geschöpflichkeit, wenn wir das bejahen und uns dem Schöpfer ganz anzuvertrauen lernen. Die zweite Wahrnehmung in unserem Predigttext: Was aus Gottes Hand kommt, darf ich dankbar annehmen und genießen. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Die Konsequenz aus unserem begrenzten Dasein ist nicht Resignation und demütige Schicksalsergebenheit, auch nicht besinnungsloser Genuss, also Genuss als einzigem Lebenssinn, sondern etwas ganz anderes. Wenn schon das Leben nicht machbar und planbar ist, oder zumindest nur teilweise, wenn unser Erkennen und Denken Grenzen hat, dann dürfen wir dankbar annehmen und genießen, was Gott uns schenkt. Du darfst ein Stück Brot nehmen und dich daran freuen, dass es gut schmeckt. Du darfst ein Glas Wein nehmen und dich freuen, dass Gott es geschenkt hat und es gut schmeckt. Du darfst einen Käse essen, du darfst die Milch trinken, du darfst Fleisch essen. Alles kommt aus Gottes Hand. Du darfst dich freuen, dass dir Gott Kinder geschenkt hat, auch wenn man sich manchmal ärgert. Du darfst dich freuen, dass dir Gott jemanden geschenkt hat, mit dem du die Zeit verbringen kannst, die Zeit deines Lebens. Du darfst dich freuen über deine Eltern. Alles, was Gott dir schenkt, das darfst du aus seiner Hand nehmen und genießen. Es ist ein Stück gesunde Naivität, ein Stück kindliches Vertrauen, das uns lebenstüchtig macht. Es ist eine uralte Erfahrung, eine Glaubenserfahrung, und euer himmlischer Vater nährt sie doch, auch dich und mich. Kinder leben im himmlisch herrlichen Vertrauen, in einer Sorglosigkeit und können genießen, was sie bekommen. Du brauchst ja nur schauen, wenn Kinder ein Geschenk bekommen. Und Gott macht uns jeden Tag diese Geschenke. Freu dich dran. Du darfst dir das Leben schön machen. Gott ist kein Spaßverderber. Und die dritte Wahrnehmung des Predigers: Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Der dritte Punkt: Gott ist beständig und zuverlässig. Auf ihn kannst du dich verlassen. Hier geht es um die göttliche Gewährleistung. Mit dem, was Gott tut, ist das unverrückbare Vertrauen und Fundament für das Vertrauen zu ihm für immer gesetzt. Die Geborgenheit des glaubenden Menschen ist nicht in unserem subjektiven Erleben oder unserem Wohlergehen zu begründen, sondern ausschließlich in Gottes Wirken selbst. Was meine ich damit? Gott hat alles gemacht, gut gemacht. Allein aus der Schöpfung können wir erkennen, wenn wir das denn wollen, wie gut Gott es mit uns meint. Das ist das eine. Aber das zweite, wie Gott es mit uns meint, das wissen wir nicht hier aus dem Alten Testament, sondern das wissen wir vom 24. Dezember. Gott wird Mensch. Wie du und ich. Das ist Gott. Das ist sein Tun, das ist sein Handeln. Das tut er nicht für sich, sondern für dich und mich. Er wird Mensch, lebt auf dieser Welt, weiß darum, wie das Leben ist, weiß um das Leid, weiß um die Freuden, die hier aufgezeichnet sind. Weiß um Werden und Gehen, um die Unzulänglichkeit, um die Begrenztheit dieses Lebens. Leidet selber und stirbt letztendlich am Kreuz für dich und mich. So handelt Gott. Da sagt er, für dich, für mich. Das ist doch etwas, was zuverlässig ist, was beständig ist, worauf du dich verlassen kannst. Er hat es angekündigt, er hat es getan. Und er hält alles in seiner Hand. Auch du bist in seinen Händen sicher. Meine Zeit steht in deinen Händen. Johannes hat es in seinem Evangelium im 3. Kapitel auf den Punkt gebracht, was der Beweggrund von Gottes Handeln und Tun ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Da steht noch ein Satz. Wir sollen Gott fürchten. Das bedeutet doch, wir sollen ihn wirklich den Herrn sein lassen und ihm die Ehre erweisen, die ihm gebührt, die ihm zusteht. Wenn wir das tun, dann brauchen wir ihn nicht zu fürchten. Gottesfurcht, sagt Salomo, ist der Anfang aller Erkenntnis. Und damit ist im Alten Testament mit Gottesfurcht ein Begriff gemeint, der auch für den Glauben eingesetzt werden kann. Im Alten Testament gibt es kein umfassendes Wort für den Glauben, sondern da steht Liebe, Treue, Festigkeit, den Bund halten und auch die Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt, Gott sein lassen, Gott erkennen, der er ist und ihm vertrauen. Für das, was er alles für uns getan hat, will er nur, dass wir das tun, dass wir ihm glauben und vertrauen, dass er das für dich und mich getan hat. Amen.